Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Donnerstag, dem 21. Oktober. Heute mit den folgenden Themen. Am heutigen Tag der Dyslexie und Dyskalkulie fragen wir, wie Betroffenen besser geholfen werden könnte.
Wenn Anfang der Primarschulzeit Dyslexie und Dyskalkulie systematisch an allen Schulen ermittelt werden, dann kann man das Problem mühelos in den Griff kriegen mit Förderung und Nachteilsausgleich. Leider geschieht das zu wenig.
Und Rechtsextreme würden Online-Plattformen nutzen für ihre menschenverachtende Propaganda.
Da ist dann halt eben auch diese laute Minderheit aktiv, die da ihre Gruppen aufbaut, irgendwelche Wehrmachts-Fangruppen, irgendwelche Accounts, die rechtsextreme Attentäter, AttentäterInnen glorifizieren oder halt eben auch Accounts, die mit eindeutig verfassungsfeindlicher Symbolik arbeiten.
Ein neues Projekt aus Deutschland klärt auf. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. In der Nacht auf heute ist Sturmtief Hendrik mit bis zu 130 km pro Stunde über die Schweiz hinweggefegt. Die aktuellen Spitzenwerte wurden auf dem Jura und auf dem Montlezon im Kanton Freiburg gemessen. Dort erreichten die Böen zeitweise sogar 140 km pro Stunde. Meldungen über Schäden liegen bislang keine vor. Der Bundesrat hat zuletzt offenbar auch über die Aufhebung des Corona-Zertifikats debattiert. Das gab er an seiner gestrigen Medienkonferenz bekannt. Laut Gesundheitsminister Alain Berset ist es dafür aber noch zu früh. In den nächsten Wochen sei zudem mit einer erneuten Zunahme der Infektionen zu rechnen. Allerdings hat der Bundesrat Lockerungen beim Ausstellen des Zertifikats beschlossen. So soll das Zertifikat für Genesene neuerdings 12 Monate anstatt 6 Monate gültig sein. Zudem können vergangene Infektionen neu auch mit einem Antikörpertest belegt werden. Dieser ist im Gegensatz zum PCR-Test jedoch nur 90 Tage gültig. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé steigert seinen Umsatz massiv. Wie Nestlé gestern mitteilte, verdiente das Unternehmen allein in den letzten 9 Monaten rund 63 Milliarden Franken. Das sind über 2% mehr als im Vorjahreszeitraum. Wachstumstreiber bei Nestlé ist einmal mehr die Kaffeemarke Nespresso, unter die auch die Produkte von Starbucks fallen. Dort betrug das Wachstum sogar 11%. Die hohen Gewinnzahlen von Nestlé kommen überraschend, da die Preise für den Ankauf von Lebensmitteln während der Pandemie tendenziell gestiegen sind. Rekordgewinne verzeichnet auch der US-Elektroautobauer Tesla. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, stieg der Gewinn allein im letzten Quartal um fast 390 Prozentpunkte auf rund 1,6 Milliarden Franken an. Damit übertraf der E-Auto-Pionier die Erwartungen der Analysten deutlich. Der frühere US-Präsident Donald Trump will offenbar eine eigene Social-Media-Plattform als Alternative zu Twitter und Facebook starten. Die Plattform Truth Social wird im November als Testversion an den Start gehen, um, Zitat, der Tyrannei von Big Tech die Stirn zu bieten, teilte Trump gestern mit. Die großen sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook hatten den Ex-Präsidenten Anfang des Jahres von ihren Plattformen verbannt. Dies, weil er über seine Kanäle indirekt zu Gewalt aufgerufen hatte. Damit noch zum Wetter. Gegen Abend zieht bereits die nächste Kaltfront auf und in der Nacht beginnt es erneut zu regnen. Morgen Freitag bleibt es tagsüber relativ trocken, vereinzelt muss aber auch mit Schauern gerechnet werden, dies bei etwas kühleren Temperaturen von rund 13 Grad. Der Ausblick aufs Wochenende ist dann ziemlich vielversprechend. Es wird überall sonnig und trocken, dies bei Höchstwerten zwischen 10 und 20 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Tanzende Buchstaben, Ziffern, die sich nicht zusammenfügen wollen. Laut Schätzungen des Verbandes Dyslexie Schweiz, VDS, sind etwa 15% der Bevölkerung betroffen von Dyslexie und Dyskalkulie. Sie haben Schwierigkeiten mit Buchstaben und oder mit Zahlen. Das ältere Wort Legasthenie verwendet der Verband übrigens synonym. Es ist jedoch im Gegensatz zum Begriff Dyslexie in den anderen Landessprachen nicht gebräuchlich. Mit dem heutigen Tag der Dyslexie und der Dyskalkulie will der VDS ein Bewusstsein schaffen für die Herausforderungen, mit welchen Betroffene konfrontiert sind.
Eine Lese-Rechtschreibschwäche habe nichts mit Intelligenz zu tun. Das sei wichtig zu betonen, sagt Robin Hull. Als Präsident des Verbands Dyslexie Schweiz setzt er sich unter anderem ein für eine gerechte Bildungslandschaft.
Wer Dyslexie hat, spricht ausgezeichnet, kann bestens Sprache hören, nur beim Schreiben und beim Lesen, dort kann es hapern. Und zwar trotz hoher sprachlicher Begabung, trotz sprachlichem Talent.
Das Gleiche gelte für Menschen mit einer Rechenstörung, für Menschen, die von einer Dyskalkulie betroffen seien.
Es gibt Schüler, die absolut imstande sind, fortgeschrittene Algebra beispielsweise zu meistern. Aber sie haben Probleme mit dem, was die Schweizer im Dialekt Häferlischul-Mathematik nennen. Das heißt beispielsweise eine Aufgabe wie 12 mal 14. Das kann jemand mit Dyskalkulie schwer, obwohl er absolut imstande ist, quadratische Gleichungen zu lösen.
Wird eine Dyslexie oder eine Dyskalkulie diagnostiziert, so können die Betroffenen Strategien erlernen, um mit ihren Schwierigkeiten in der Welt der Buchstaben oder der Welt der Zahlen umzugehen.
Dass man beispielsweise lernt, aus Sätzen durch Überfliegen den Sinn rauszufiltern.
Dyslexie und Dyskalkulie können nicht wegtherapiert werden. Man könne einzig lernen, damit umzugehen. Damit stünden den Betroffenen dann auch alle Türen offen, auch zu weiterführenden Ausbildungen und auch zu herausfordernden Berufsfeldern.
Wenn es der Volksschule gelingt, die bestehenden Mittel, die ausgezeichneten Lehrkräfte, die schulischen Heilpädagogen, die Logopäden, den schulpsychologischen Dienst, alle ins Boot zu holen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, dann ist es möglich.
Doch genau da drücke der Schuh, so Robin Hull. Die Schweiz sei zwar weltweit führend in der Dyslexie- und Dyskalkulie-Forschung, doch leider werde zu wenig getan, um die Schwächen bei Kindern schon früh zu lokalisieren.
Im zweiten Kindergarten gibt es standardisierte Tests, die man anwenden kann, Screening-Tests. Die Kinder identifizieren, die vielleicht Dyslexie oder Dyskalkulie haben. Wenn Anfang der Primarschulzeit Dyslexie und Dyskalkulie systematisch an allen Schulen ermittelt werden, dann kann man das Problem mühelos in den Griff kriegen mit Förderung und Nachteilsausgleich. Leider geschieht das zu wenig.
Ein solcher Nachteilsausgleich sei ein einklagbares Recht, erklärt der Präsident des Verbands Dyslexie Schweiz und erwähnt konkrete Beispiele, wie LehrerInnen einen solchen Nachteilsausgleich herstellen können.
Mehr Zeit in Prüfungen, je nachdem eine individualisierte Prüfungssituation, ein Taschenrechner für einfache Matheprobleme bei Schülern mit Dyskalkulie, allenfalls Lesehilfen, also Computer, die Texte vorlesen, denn hören können Dyslektiker perfekt, nur beim Lesen brauchen sie mehr Zeit. Solche Dinge sind längst bekannt, man muss sie nur nutzen.
Dyslexie und Dyskalkulie waren auch schon Thema im Bundeshaus. Im Jahr 2018 hat der Walliser Nationalrat Benjamin Roduy vom Bundesrat gefordert, eine Studie über Dyslexie in der Schweiz zu verfassen. Diese hätte als Grundlage dienen sollen für weitere Schritte. Der Bundesrat ist jedoch nicht darauf eingegangen. Ein Versäumnis, welches behoben werden sollte.
Das Ziel des Verbands Dyslexie Schweiz ist eine Dyslexie- und Dyskalkulie-freundliche Schweiz. Das bedeutet eine Dyslexie- und Dyskalkulie-freundliche Bildung, eine Dyslexie- und Dyskalkulie-freundliche Berufsbildung und ein Leben danach, das entsprechende Fairness walten lässt. Es gibt leider keine Strategie auf der Ebene des Bundes, um dieses Problem in den Griff zu kriegen.
Robin Hull ist Präsident des Verbands Dyslexie Schweiz. Diesen findet man unter verband-dyslexie.ch. Gleich geht es hier im Rabe Info um die rechtsextreme Unterwanderung von Game-Plattformen. Genau dieser rechtsextremen Unterwanderung nicht mehr länger zuschauen, will Malelewe, der ehemalige Sänger von Airy Revolte, in seinem Track No Passeran.
Bekämpft auf der Straße die Pest. Beim Verfassungsschutz war Hans-Georg Maaßen der Chef. Wir sind nicht irgendwelche Zecken. Rechtsradikale erzittern vor uns wie vor den Nürnberger Prozessen. Die Nazis sind nie fort gewesen. Ihr solltet alle Wolfgang Schorlau lesen. Ob Pegida, Hogesa oder AfD. Wir stampfen braune Kartoffeln zu Kartoffelpüree.
Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Alerta, Alerta, Antifaschista. Der Faschismus, egal wo und wann. Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. No, no, no Passaran.
Hi, International Brigade. Anti-fascist ever since I've been a baby. It's 2020, still I see no changes. Nazis walking on the street here on the daily. It's crazy, in the name of Rosa Parks. No, I can no longer accept the things as they are. So day for day and bar for bar, I will resist until the day I meet the Lord.
Schiss in Halle, Kassel und Hanau. Rechtes Netzwerk fliegt beim KSK auf. Livestream im Netz, Nazis stürmen den Reichstag. Die AfD freut sich.
Wir schlagen Alarm. Alerta, Alerta, Antifaschista. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. No, no, no Passaran. No, no, no Passaran. No, no, no Passaran.
1-1-6. Mir egal, radikal, Hass reden überall. Ich komme mit der Gang und boxe diese Bastards überfall. Illegal, Straßen ideal. Wenn der Kanal kühlt, macht fliegen Nazis wie im Hühnerstall. Leben im Wegen zwischen nehmen und geben. Wenn die Rechten wählen, wenn die Wahlen zählen. Doch Glanzdorf, fahr vorbei, ist mein Win. Und ich flopp in keine 30er-Zone, dass ich Rechten Vorrang schenk.
Hitlergruß, AfD, Schlägertrupps fahren wen. Wutbürger jubeln, wenn die Nazis durch die Straßen ziehen. Hass reden, Jagd sehen, abends in den Tagesthemen. Wieder brennen Häuser und Pegida predigt kranke Thesen. V-Leute, NPD, Verstrickungen, die endlos gehen. Der NSU vom Staat gedeckt, vernichtet Menschenleben. Rechter Sumpf, BRD, viel zu lange weggesehen. Jetzt sitzen sie im Bundestag, wie viel muss noch geschehen?
Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Alerta, Alerta, Antifaschista. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. No, no, no Passaran.
Rabe Info.
So viele Menschen in der Schweiz spielen mindestens einmal in der Woche Videospiele. Games haben sich also in den letzten Jahren rasant vom Nischenhobby zum Massenphänomen entwickelt. Doch mit dieser Entwicklung geht auch immer häufiger politischer Missbrauch einher. Rechtsextreme Aktivisten nutzen immer öfters Online-Spiele und Plattformen, um ihre menschenverachtende Ideologie zu verbreiten. Mick Prinz leitet das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin. Das Radio Korax in Halle hat ihn gefragt, wer genau denn hinter dieser lauten rechtsextremen Minderheit stecke, welche versucht, die Gaming-Kultur zu instrumentalisieren.
Wir unterscheiden immer zwischen zwei problematischen Gruppen. Das sind halt einmal die toxischen Akteure im Gaming, die jetzt eben nicht eindeutig rechts sind, aber die zum Beispiel die diskriminierende Stimmung befeuern oder die rassistische, sexistische, antisemitische Sprache im Chat verwenden. Aber die problematischere Gruppe wären dann eben die eindeutig rechtsextremen Akteure, Das können zum Beispiel rechte Entwicklerstudios sein oder wir sehen halt eben große rechtsextreme Gruppen auf Steam, die irgendwelche Wehrmachtssymbolik verwenden oder die halt eben Runen verwenden oder die Swastika rechtsextreme Attentäter glorifizieren, also eindeutig rechtsextreme Accounts.
Gaming-Plattformen wie die erwähnte Steam würden zu wenig tun gegen das ganze Spektrum des rechten Hasses. Sei es gegen einmalig geäußerte Bemerkungen in den Chats oder gegen ganze Spielewelten, die rechtsextremes Gedankengut verbreiten, so der Experte für Gaming und Rechtsextremismus. Diese Untätigkeit mache es den AkteurInnen leicht, solche Kanäle bewusst zu nutzen, um Millionen von Menschen zu erreichen.
Wir können auf jeden Fall beobachten, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, dass es halt eben auf den Plattformen ein sehr starkes Problem gibt, weil Plattformen wie Steam oder auch Discord relativ wenig moderieren. Das heißt, Rechtsextreme, die irgendwie aus anderen digitalen Räumen verbannt werden, von, ich sag mal, klassischen sozialen Medien ausgesperrt werden, suchen sich neue Orte, wo sie aktiv sein können. Und das können irgendwelche Telegram-Gruppen sein, das können aber halt auch Gaming-Räume sein. Wir sehen zum Beispiel gerade auf Steam, das ist immer so ein bisschen das Problemkind, welches wir ansprechen müssen. Das ist halt eine große Videospielvertriebsplattform, wo man eigentlich Spiele kauft und bewertet und sich über diese Spiele unterhält. Aber das ist quasi auch ein eigenes kleines soziales Netzwerk oder eigentlich auch ein großes soziales Netzwerk, wo es sage und schreibe 26 ModeratorInnen gibt für täglich zwischen 30 und 60 Millionen Accounts, die hier aktiv sind. Und da ist dann halt eben auch diese laute Minderheit aktiv, die da ihre Gruppen aufbaut, irgendwelche Wehrmachtsfangruppen, irgendwelche Accounts, die rechtsextreme Attentäter, AttentäterInnen glorifizieren oder halt eben auch Accounts, die mit eindeutig verfassungsfeindlicher Symbolik arbeiten.
Eine andere Plattform, Twitch, sei zwar sehr aktiv im Kampf gegen rechtsextremen Missbrauch, doch diese sei oft sehr gut organisiert.
Aber hier sehen wir dann zum Beispiel das sogenannte Hate Rage stattfinden, also dass toxische und rechtsextreme Akteure eben halt auch hier gerade StreamerInnen angreifen, die schon von Diskriminierung betroffen sind, weibliche StreamerInnen, die nicht eine weiße Hautfarbe haben und greifen eben diese Menschen hier gezielt an, versuchen diese StreamerInnen aus dem Konzept zu bringen und versuchen letztlich auch diese StreamerInnen sozusagen von Twitch zu sperren.
Die verschiedenen Gaming-Plattformen haben also unterschiedliche Schwachstellen. Ganz grundsätzlich könne man aber sagen, dass alle diese Plattformen in irgendeiner Form von Rechtsextremen politisch missbraucht werden.
A, dafür, dass sich rechtsextreme Akteure vernetzen und sich Gruppen aufbauen. B, aber halt auch, dass ja quasi Gedanken oder eben auch die Ideologie verbreitet wird, indem dann zum Beispiel Symbole benutzt werden oder eben auch nach und nach die Grenzen des Sagbaren verschoben wird, indem gewisse Codes verwendet werden. Und C, sehen wir halt auch, dass Gaming-Kultur oder eben halt auch Gaming-Plattformen dafür genutzt werden, um andere Menschen zu mobilisieren. Wir sehen dann mal, dass irgendwie so etwas wie ein patriotisches Videospielturnier organisiert wird oder ein Gaming-Abend oder versucht wird, eben andersweitig die Zielgruppe zu erreichen.
Mick Prinz von der Amadeo-Antonio-Stiftung appelliert deswegen an die Plattformen, aufmerksamer gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Er nimmt aber auch SpielerInnen selbst und Erziehungsberechtigte in die Pflicht.
Meine ganz grundsätzliche Empfehlung an Gamerinnen wäre A, die Finger nicht stillzuhalten, wenn sie Dinge sehen, sich B, zu solidarisieren und halt auch quasi für alle anderen Menschen, für Eltern, für Pädagoginnen, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Man sollte jetzt auch nicht irgendwie direkt quasi die Alarmglocken läuten lassen, wenn der Begriff Steam fällt, weil eigentlich ist jede Gamerin, jeder Gamer auf Steam aktiv, aber man sollte sich halt immer genauer angucken, in was für Kreisen da möglicherweise Kinder oder Schülerinnen aktiv sind. Man sollte mit den Leuten darüber reden, mit den Kindern darüber reden, welche Spiele konsumiert werden, was für Narrative da geteilt werden.
Das Thema ansprechen, vor allem in den Szenen selbst. Genau das macht auch das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy von Mick Prinz selbst. Mit Digital Streetwork, wie er es nennt, also neben Workshops und Referaten, sind die AktivistInnen des Projekts auch selbst auf den Plattformen unterwegs. Gibt es denn auch Games, die sich kritisch mit Antisemitismus und Rassismus auseinandersetzen? Spiele, die demokratiefördernde Narrative teilen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich hätte jetzt tatsächlich auch Through the Darkest of Times als eines meiner Leuchtturmbeispiele genannt, weil das tatsächlich ein sehr gutes Spiel ist, was man theoretisch auch im Geschichtsunterricht verwenden kann. Es ist ein Spiel, was im Nationalsozialismus spielt, man spielt halt eine Widerstandsgruppe und hat auch ganz viele moralische Entscheidungen zu treffen. Hilft man zum Beispiel dem Rabbiner, der auf dem Alexanderplatz angegriffen wird, oder geht man zu der Demonstration in den Berliner Lustgärten? Und das ist halt etwas, was man tendenziell auch im Geschichtsunterricht thematisieren kann und dann gleichzeitig auch überlegen kann, hey, was hättet ihr gemacht? Und auch, sind das irgendwie Quellen, auf die wir uns auch stützen können? Sind das Fakten? Können wir noch mehr über diese Orte und auch über diese Ereignisse herausfinden. Ein anderes Beispiel, welches ich immer ganz gerne nenne, ist von der Bildungsstätte Anne Frank, das Spiel Hidden Codes. Das behandelt weniger den historischen Aspekt, sondern könnte man tendenziell eher im Sozialwissenschaftsunterricht einsetzen, weil es hier um aktuelle rechtsextreme Codes geht, wie es quasi schon auch im Namen Hidden Codes steckt. Und hier kann man dann mit diesem Spiel sich über rechtsextreme Codes informieren und gleichzeitig auch überlegen, wie man eben dagegen vorgehen kann. Also das ist auch ein Projekt, welches man sowohl im privaten als auch im bildungspolitischen Kontext super einsetzen kann. Und auch wir tun das in unseren Workshops und nennen diese Beispiele, gucken ab und zu auch in diese Spiele rein, wenn wir jetzt mit Zielgruppen arbeiten, die noch keine Bezugspunkte zu Videospielen haben. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die es da immer positiv zu erwähnen gibt, dass es hier auch viele positive und tolle Beispiele gibt, wie man Gaming-Kultur auch in pädagogische Arbeit mit einbeziehen kann.
Mick Prince ist der Kopf hinter dem Projekt Good Gaming, Well Played Democracy der Amadeo Antonio Stiftung in Berlin. Für die Unterstützung bei der Realisierung dieses Beitrags bedanken wir uns bei Radio Korax in Halle.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Donnerstag, dem 21. Oktober. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über eine aktuelle Kunstausstellung in der Psychiatrischen Klinik in Bern. Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Kathrin Hiss und Radio Korax. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.